Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ich das erste Mal bei der Pfingstkonferenz hier dabei sein darf. Und ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Und zwar, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einkaufen geht irgendwo, geht da in den Laden, kauft euch, ist nicht das Gesündeste, aber eine Chipstüte, ja, die immer so schön prall sind. Und wenn du die dann aufmachst, dann ist nur die Hälfte drin. Das andere ist alles Luft. Ich bin heute kein Zeugnis für gute Ernährung. Neulich war ich mal seit langem im McDonald's und dann habe ich diese Verpackung aufgemacht und ich hatte so Hunger. Ich habe gemerkt, die Burger werden immer kleiner. So eine große Verpackung und so ein kleiner Burger da drin. Ja, und vorgestern war es ein Buch bekommen, habe ich mir bestellt bei Amazon und mache dann dieses große Päckchen auf. Da sehe ich dieses Buch, das ich bestellt habe, das ist nur so ein kleines Dings hier. Ich dachte, habe sowas erwartet. Ja, Mogelpackung. Ja, es ist manchmal, und wenn man das dann so erlebt, dann ist man vielleicht auch frustriert oder denkt sich, Mensch, ich habe das anders erwartet. Mogelpackungen. Aber wie ist das bei uns Christen? Ja, wenn man Nachfolger Jesu ist, dann geht man ja davon aus, dass was man bekennt, was draufsteht, das sollte auch drin sein. Und da ist die Frage, ist das bei uns immer so? Die Grundausrichtung eines Christen sollte ja sein, dass er, ja, sagen wir, gemäß der Bibel lebt. Ja, was man bekennt, das sollte auch unsere Fülle innen drinne sein. Jetzt hat man das natürlich in der Kirchengeschichte irgendwie so verstanden, ich bin ein Christ, wenn ich tue, wenn ich getauft bin, wenn ich gute Werke mache, wenn ich einmal im Jahr in die Kirche gehe. Das ist natürlich dann nicht ein Christ, biblisch gesehen, sondern ein Christ ist jemand, der seine Werke aus dem bringt, was er bereits ist. 2. Korinther 5 heißt es ja, ist jemand in Christus, der ist eine ganz neue Kreatur geworden. Der hat ein neues Herz bekommen. Das alte ist weg, das neue, ein fleischernes Herz ist jetzt da. Und aus diesem neuen Herz kommen dann aber auch gewisse positive Dinge. Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, warum wir uns auch heute damit beschäftigen, auch wir Christen. Wir Christen neigen dazu, uns täuschen zu lassen. Ja, der Mensch, der gefallen ist, der läuft ja nicht automatisch immer in der Spur, das kennt ihr sicherlich, sondern er muss sich immer wieder neu ausrichten, immer wieder zum Weinstock gehen, immer wieder ins Wort Gottes, um sich daran zu erinnern, was bin ich und, wenn das, sag mal, widersprüchlich ist, was kann ich tun, um wieder in die Spur zu kommen. Und das wollen wir heute Morgen tun. Und zwar wollen wir aus dem 1. Johannesbrief Abschnitt lesen. Und zwar, der 1. Johannesbrief ist ja geschrieben worden in Bezug, da haben sich Leute eingeschlichen in die Gemeinde, die gesagt haben, der Wandel, ja, das Tun, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, das, was auf der Verpackung steht, das ist in Ordnung, alles andere muss man nicht so ernst nehmen. Und da sagt die Bibel aber was ganz anderes. Die Bibel sagt, glaube ich, mehr als nur ein Lippenbekenntnis. Der Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, das ist schnell, sondern es muss, oder eine natürliche Reaktion auf eines Christen ist, dass da was kommt, nämlich geistgewirkte Frucht. Aber was sind diese Merkmale? Ja, und der Johannesbrief ist ja voll von Merkmalen und wir wollen uns heute nur 3 davon anschauen. 3 Merkmale, wie ich weiß, es geht mir nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern das macht der Heilige Geist, einfach zu gucken, wie ein Magnet, in welche Richtung zieht es uns, auch als Wiedergeborene. Wenn du hier bist und bist noch nicht wiedergeboren, dann ist dein erstes Ziel natürlich, Friede mit Gott zu bekommen, aber für uns gläubig ist es immer wieder dieses Gnadegeschenk, sich neu auszurichten. Bin ich in der Spur? Und das soll dazu führen, dass Johannes hier auch schreibt, in 1. Johannes 1, Vers 4, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, Freude haben, die Gott uns schenkt in ihrer ganzen Fülle. Ja, also es geht nicht darum, heute Morgen zu sagen, oh, das kann ich alles nicht, das wissen wir, dass wir aus uns aus das nicht können, sondern zu sagen, Herr, wenn ich es nicht kann, du kannst es, und dass da auch ein Stück weit Freude rauskommt dabei. Und da möchte ich uns diese Punkte vor Augen halten. Und ich werde mal lesen, der erste Punkt, die Verse 5 bis 6. aus dem ersten Kapitel. Und ich lese heute bewusst mal aus einer ganz anderen Übersetzung. Das habe ich nämlich für mich jetzt so mal die nächste Zeit entschieden. Ich kenne meinen Text in- und auswendig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich merke, dass ich bei diesem Kennen Dinge überlese. Deswegen lese ich heute mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Die würde ich nicht empfehlen zum vertieften Bibelstudium, aber ich sag mal, um seine Gehirnzellen mal neu anzuregen, ist eine andere Übersetzung gar nicht mal schlecht. Also von dem her wundert euch nicht, neue Genfer Übersetzung. Ich lese mal ab Vers 5 und in Vers 6, das erste Merkmal. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, dann lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das Thema heute Morgen ist: Welche Merkmale zeichnen dich als Jünger Jesu aus? So habe ich es mal genannt. Welche Merkmale zeichnen dich als Jünger Jesu aus? Und das erste Merkmal, wo wir uns ausrichten können, ist dein Umgang mit der Sünde. Der Umgang mit der Sünde zeichnet uns aus, ob wir in der Spur sind. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil wir, gerade was in Bezug auf Sünde geschieht, ja in einem Umfeld leben, das uns in diesem Punkt immer wieder neu herausfordert, auch als Nachfolger Jesu Christi. Die ganze Geschichte seit dem Sündenfall ist durchzogen von Sünde. Und Sünde war immer in der Welt und die Welt war schon immer böse durch diesen Sündenfall. Aber was ich aus mir, aus meinem Umfeld, ich kann ja nur in meinem Leben sprechen, für meine Zeit, ist, dass die Sünde so präsent ist durch viele Dinge, die es ja früher gar nicht gab, dass wir hier nochmal extra aufpassen müssen, was hat Sünde in meinem Leben für eine Eingangstüre? Ja, ich denke, es ist uns klar, die Welt da draußen ist ein Sündenpfuhl. Ja, und es ist keine Gottesfurcht in den Augen. Das, was wir, eine Schwester hat mir neulich gesagt, du kannst ja noch nicht mal mehr im Mittagsprogramm den Fernseher anmachen. Früher hat mir meine Oma gesagt, go, setz dich mal eine Stunde vor den Fernseher hin, da kommt, was weiß ich, Sesamstraße. Wenn du heute um 3 Uhr den Fernseher anmachst, da werden dir ganz andere Dinge gezeigt. Ja, geschweige denn, was dann in den Abendprogrammen ist. Und der Herr Jesus hat ja gesagt, diese Sünde ist ein Problem, die heute so verherrlicht wird. Deswegen ist er ja gekommen. Und deswegen haben wir nicht nur ein Problem in der Gesellschaft, die wir hier haben, wo wir mit Sünde konfrontiert werden, an jeder Ecke, sondern das Traurige ist ja auch, dass diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, nämlich die Kirche und Prediger und Pfarrer und Pastoren, dass die genau das fördern, ja, was das Wort Gottes sagt, mit dem sollt ihr euch nicht, sag mal, beschäftigen. Ja, wenn ihr euch nur mal den letzten EKD, Evangelische Kirchetag anschaut, da hast du das befeuert, was Gott sagt. Damit sollte man eigentlich nichts zu tun haben. Ja, darauf sollte man darauf hinweisen, dass diese Dinge nicht in Ordnung sind. Und dann hast du eben noch die Medien. Und jetzt sehen wir, dass wir in dieser Welt leben und wir können uns davon, ich sag mal, ein Stück weit kann man sich entziehen, aber du kannst dich nicht von allem entziehen. Und das ist eben das, was hier der Johannes auch sagt: Gott ist Licht und in ihm ist überhaupt keine Finsternis. Das heißt, Gott ist heilig und er heißt Sünde nicht nur nicht willkommen, sondern er sagt auch: Mit Sünde habe ich keine Gemeinschaft. Das ist ein Problem. Ja, das sind wie zwei Magneten, Pole, Plus und Plus, das stößt sich immer ab, Minus, Minus. Das heißt, das geht nicht miteinander. Und der Teufel möchte natürlich, dass wir in diesem Bereich auch sagen, naja, so schlimm ist es ja nicht. Ja, und das wird auch der Teufel immer sagen. Der Teufel wird immer sagen, du, ein bisschen Honig ist nicht schlimm. Ein bisschen Käse in der Mausefalle, komm, greif doch zu. Und ich denke, das ist für uns Gläubige auch wieder so ein Stück weit, Mann, wie sieht's denn in meinem Leben in Bezug auf Sünde aus? Weißt du, du kannst heute Morgen hier sein und sagen, ja, Sünde, Ehebruch und so, das ist alles, das sind Sünden, die sage ich noch nicht mal. Ich bin seit 50 Jahren verheiratet. Ja, aber trotzdem, es gibt ja auch Sünden, die vielleicht nicht so präsent sind. Und ich habe gerade heute Morgen noch mal die Sprüche in der stillen Zeit gelesen. Und die Sprüche 5 sagt ja gerade in Bezug auch auf, sag mal, die Frau, die dich in die Sünde locken möchte. Das sieht alles so schön am Anfang aus. Ja, und dieser Spaß, so den du dann hast. Aber die Bibel sagt dann auch, am Ende wirst du seufzen. Und am Ende wirst du bereuen, am Ende deiner Tage. Warum habe ich nicht auf die Zucht gehört? Und das Ende vom Lied ist dann, sagt die Bibel, der Tod. Ja, also Sünde ist kein Spaß. Und Sünde auch bei uns, in unserem Leben, hat ja auch Auswirkungen. Ja, gerade in die Beziehung mit Gott, durch Gott, Auswirkungen zum Beispiel aufs Gebetsleben. Die Bibel sagt ganz klar, wir sündigen alle. Ja, auch der Gläubige, der Gerechte fällt 7-mal und fällt 7-mal wieder auf. Aber unbereinigte Schuld hat auch Auswirkungen für uns Gläubige, gerade in Bezug auf, ja, sagen wir, den Draht nach oben. Das brauchen wir ja. Und ich habe schon Gebetstreffen erlebt, ich persönlich, wo ich gemerkt habe, und das sagt auch ein Bruder zu mir immer, wir beten nur bis zur Decke. Nur bis zur Decke, das geht nicht weiter. Da können die Frömmsten drinne sein, die können zitieren aus der Schrift, die können fromm beten. Aber du merkst ganz genau, untereinander sind da Spannungen und da dürfen wir nicht erwarten, dass Gott hier hört. Ja, Gott sieht, was in unserem Leben drin ist. Er weiß ganz genau. Und deswegen auch für uns ist Sünde soll einfach bereinigt werden. Das ist so ein großes Geschenk. Im Alten Testament war es ja auch so, Gegenwart Gottes hieß erstmal sich reinigen lassen, dann neue Kleider anziehen, Vergebung in Anspruch nehmen und dann die Salbung empfangen. Ja, das Ding ist, das Pferd wird nicht von hinten aufgesattelt. Und von dem her ist das, denke ich, hier ein gnädiger Hinweis. Wie sieht es bei mir aus? Ich zitiere hier aus dem Kommentar, da heißt es, die Aussage, Gott ist Licht, hat Konsequenzen in das Leben hinein, die alles erfasst. Nur sagen, nur reden, aber nicht in dieser Lichtwirklichkeit Gottes leben, das ist die größte Gefährdung auch der Glaubenden. Auch für dich, auch für mich, der du heute Morgen hier bist. Ich weiß es, wir hören sehr viel auch in Konferenzen über Sünde und wir sollen bekennen und. Keine Frage, hier ist es aber, tust du es? Oder wie sieht es wirklich ganz praktisch in unserem Leben aus? Ja, die Bibel sagt, wir sind von der Sünde errettet worden. Sag mal, bleib da nicht beständig und geh da nicht wieder zurück. 86 ist ja dieser Kernreaktor explodiert in Tschernobyl und da wurden ja die Leute evakuiert, zumindest die, die noch konnten, rausgerettet, obwohl es dann ja auch schon Verstrahlung gab. Aber die hätten nicht gesagt, nach 3 Tagen, Mensch, eigentlich war es doch in unserem Tschernobyl, da wo wir gelebt haben, da war es so schön. Eigentlich könnten wir auch wieder zurückgehen. Nein, da ist der Tod. Und von dem her sollten wir uns daran erinnern, der Herr Jesus hat uns ja befreit und uns rein gemacht. Lasst uns nicht wieder zurückgehen. Wenn wir behaupten, sagt Gott in Vers 6, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit, aber in der Finsternis, und hier kommt beständig leben. Hier heißt es nicht, dass wir mal sündigen, sondern beständig und bußfertig leben, dann ist es ein Problem. Und die Gnostiker, die Vorgnostiker, an die der Johannes schreibt, die haben gesagt, mit der Sünde müsst ihr es nicht so genau nehmen. Ihr seid errettet, ihr habt Vergebung. Ja, von dem her ist, sagen wir nur ein Stück weit billige Gnade. Aber was sagt der Herr Jesus? Der Jesus sagt, bekennt eure Sünden, dann ist er treu und gerecht. Das heißt, in unserem praktischen Lebenswandel in der Finsternis, in der Sünde, unaufrichtig und unbußfertig leben. Das heißt eigentlich in der Finsternis wandeln. Und das ist auch der Schwerpunkt, unbußfertig leben. Ja? Immer wieder bekennen. Und ich weiß, dass der Erste, ich weiß nicht, wie es bei euch im Leben ist, wenn ihr, es gibt ja Sünden, die sind hartnäckig wie ein hartnäckiger Schnupfen. Die kommen immer wieder. Und wenn ihr zum 10. Mal, zum 20. Mal zum Herrn geht und sagt, ich habe schon wieder, irgendwann denkt er doch bei euch, kann ich überhaupt da noch hinkommen? Verzagst manchmal an dir selbst. Und der Teufel wird in deinem Ohr flüstern, komm bloß nicht jetzt zum Herrn. Nee, jetzt reicht's mal. Ja, aber dass wir immer wieder, ja, und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen. Wir kommen alle aus einem Zustand, der war vollkommen finster. Du warst verfinstert am Verstand. Ja, und selbst wenn man zum Glauben kommt, ist es nicht so, dass uns alle Lichter aufgehen, sondern wir müssen immer wieder mit unseren Schwächen kämpfen und die zum Herrn Jesus bringen. Deswegen, das Gegenmittel ist hier keine fromme Disziplin. Ja, obwohl Disziplin gut ist und wenn sie fromm ist, ist sie auch gut, aber nicht aus eigener Kraft, sondern es hilft uns alleine, die Waffenrüstung Gottes zum Herrn Jesus zu gehen und dann zu sagen im Licht, Herr Jesus, ich bekenne meine Sünden und dann ist er treu und gerecht. Herr Jesus sagt hier auch in Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, so sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist unser Zuspruch. Also wir sollen nicht in der Finsternis leben. Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und tun nicht die Wahrheit. Ich denke, so ein Bibelwort ist gut für uns, dass wir uns einfach in unserem Leben schauen, wo muss ich Gott in meinem Leben heute Morgen vielleicht um Hilfe bitte in Bezug auf es Sünde, die dir jetzt gerade der Heilige Geist oder vielleicht im Laufe des Tages so präsent macht. Wo ich wirklich ein Stück weit auch in meinem Leben denke, das ist etwas Hartnäckiges. Ja, das können Charaktereigenschaften sein. Das muss ja nicht immer der Unzucht sein oder die Unreinheit. Ja, das ist schlimm genug. Aber es sind ja manchmal solche Charaktereigenschaften, die ich von früher noch habe, wie Wut, so Zorn, dass ich immer jemand bin, der gleich explodiert, der sich nichts sagen lässt. Vielleicht ist es Verbitterung. Vielleicht hast du Menschen in deinem Umfeld, die dich, sag mal, so zur Weißglut getrieben haben, auch als Christ. Wo du, sag mal, vielleicht manchmal, wenn du könntest, wie David auch betet, Herr, zerstöre sie. Ja, auch das gibt's, dass Menschen dich so zur Weißglut bringen, dass du einfach sagst, Herr, das soll so nicht sein. Vielleicht ist es auch in deinem Leben, sag mal, die Lästerung. Und Lästerung meine ich jetzt nicht die Gotteslästerung, sondern das Lästern hintenrum über andere Geschwister. Gibt es das bei Christen? Bücher könnt ihr noch nicht schreiben, aber es könnte schon eine kleine Broschüre werden. Es gibt nichts, was es nicht gibt, auch unter uns Christen. Und deswegen ist der Herr Jesus gekommen, ja, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern dass wir sagen, so soll es nicht sein. Dafür hat der Jesus uns errettet. Aber auch das Positive möchte ich herausheben. Ja, wo darfst du, sagen wir, mehr in der Spur Jesu wandeln, in der Frucht des Geistes? Ja, in der Liebe, in dem Frieden, in der Freude. Ja, die Gegenteile ist Sünde. Wir sollen uns vom Geist Gottes erfüllen lassen. Deswegen nehmt dieses Wort hier so mit als MRT heute Morgen. Ja, lasst euch mal durchleuchten, mal ehrlich sein, auch vor Gott. Ja, als ich einen Beinbruch hatte, den hat man da gar nicht erst erkannt. Dann war ich noch 2-3 Tage mit Tabletten unterwegs, bis die mal gesagt haben, das Röntgen allein, das hilft nicht, geh ins MRT. Und dann hat man dann auch diese schwarzen Flecken in meinem Dings gesehen, oder weiße Flecken, ich weiß es gar nicht. Von dem her, geht da einfach nicht so hinweg drüber. Und denkt, Sünde, jetzt wissen wir alles. Ja, lass dich durchleuchten zu unserem Besten. Also der erste Punkt ist, ein gutes Merkmal ist, dass ich diesen Status quo in meinem Leben nicht dulde, sondern sage, Herr, ich möchte mich einfach reinigen lassen, egal was es ist. Das zweite ist, und das lesen wir weiter in Kapitel 2, Verse 3 bis 6. Da sagt Johannes weiter, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Mensch, ist doch toll, dass das Wort Gottes so ehrlich und offen ist, dass er einfach sagt, ihr könnt Gott kennen. Das, was ich euch jetzt sage, da könnt ihr es dran erkennen. Ja, wie können wir denn erkennen, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, der ist ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Der zweite Punkt ist hier, woran erkenne ich, dass ich in der Spur bleibe? Der Umgang mit den Geboten Gottes. Der erste Punkt war der Umgang mit der Sünde. Das zweite ist der Umgang mit den Geboten Gottes. Das ist natürlich jetzt etwas, was den ersten Punkt auch mit beinhaltet, weil das Gebot heißt, du sollst nicht sündigen. Aber hier geht es nochmal in einer anderen Art und Weise einen Schwerpunkt. In 2. Korinther 5,15 heißt es, er hat uns errettet für was? Damit wir jetzt uns selbst leben und das tun, was wir denken, was gut ist? Nein. Er hat gesagt, er hat uns errettet, damit wir nicht mehr uns selbst leben, sondern für den, der uns errettet hat. Er ist der Herr. Und das ist ein Merkmal auch einer Wiedergeburt. Nicht, dass ich perfekt jetzt bin und alles tue, sondern dass ich die Grundausrichtung habe, Herr, nicht mehr mein Wille geschehe, sondern das, was du in meinem Leben möchtest. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft etwas, sag mal, wenn man das Wort Gehorsam sagt, ja, das ist nicht so einfach. Das sieht man heute in unserem Alltag. Wie gehen Menschen damit um, wenn der Chef ihnen was am Arbeitsplatz sagt? Manche, die gehorchen, die sagen, ich reiche gleich mal die Kündigung ein, ich suche mir einen anderen Job, dann gibt es Ärger. Eltern und Kinder, ist heute auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, auch wie man mit der Obrigkeit umgeht, gehorsam ist der Obrigkeit, solange es nicht gegen Gottes Gebote ist, ist auch nicht immer selbstverständlich. Die Frage ist, wie ist es bei uns? Gehorsam dem Herrn gegenüber. Die Vorgnostiker hier, die haben gesagt in der Gemeinde, es ist nicht so wichtig, gehorsam gegenüber. Wichtig ist, was im Herzen ist. Ja. Wenn du das Bekenntnis hast, schon mal wunderbar. Alles andere ist nicht so wichtig. Genau das ist das, was das Wort Gottes eben nicht sagt. Das Wort Gottes sagt, in der Wiedergeburt bekommst du den Heiligen Geist. Und was tut er? Der leitet dich in die Wahrheit hinein. Der überführt dich von der Wahrheit. Und der Herr Jesus sagt mal, was? Meine Schafe, die hören meine Stimme. Horchen, gehorchen, gehorsam. Ich denke, das ist ein schönes Merkmal auch für uns, dass wir uns ausrichten können, auf wen horchen wir denn in dieser Welt? Auf wen hörst du ganz konkret? Ja, durchs Internet auch gibt es ja viele, auch das kann ein Segen sein, ist manchmal nicht ein Segen. Ganz viele Prediger, du kannst ja ganz viele Predigten im Internet angucken, das ist wunderbar, kann ein Segen sein. Da sagt der eine Prediger aber auf einmal das, der andere sagt das, ja, wem soll ich jetzt glauben? Wichtig ist, dass wir die Ohren offen haben für den Herrn Jesus, dass wir ihm gehorchen. Der Jesus, der leitet in die Wahrheit, ist ein Merkmal, Gehorsam. Denn jeder von uns wäre empört, zu Recht, wenn ein Polizist sagt, der geschworen hat auf die Wahrheit oder aufs Gesetz, ich stehe ein für das Gesetz, wenn der auf einmal andere Dinge macht, sein eigenes Ding korrupt ist. Ja, oder ein Richter, der eigentlich da ist, das Recht zu sprechen und sagt, ich stelle mich auf das Gesetz, aufs Grundgesetz und dann gibst du dann 500 Euro und dann biegt er das auf einmal. Von dem her ist es wichtig, wie sieht es bei uns, in unserem Leben aus? Auf was horchen wir? Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der mir gesagt hat, das war im Hauskreis, der hat mir gesagt, mit dem Gehorsam, ja, das ist so eine Sache. Ich bin ein freiheitsliebender Christ. Und er hat sich dann auf eine Stelle berufen, wo es heißt, der Herr Jesus hat uns frei gemacht. Er kennt das sicher. Und er hat dann das in diesem Sinne gesagt, er hat gesagt, ich bin von meiner ersten Frau geschieden und ich werde jetzt auch nicht mehr heiraten, aber ich bin noch in meinem besten Mannesalter, ich nehme mir einfach gläubige Frauen. Ja, und wenn mir die nicht mehr gefällt, dann gehe ich zur nächsten und ich habe dann gedacht, ich fliege vom Stuhl. Ja. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich frage, wisst ihr, wenn ich dem dann sage, das ist biblisch gesehen sehr fragwürdig, was du machst, dann wird er mir sagen, was? Wer bist du, dass du mir das sagst? Du kannst schon nicht in mein Herz schauen. Das ist richtig, kann ich nicht. Aber der Herr Jesus sagt, was im Herzen ist, das kommt raus. Ja? Und was aus dem Herzen oder aus dem Mund kommt, ist oftmals, bin ich im Wort Gottes gehorsam oder mache ich mein eigenes Ding? Und auch hier wieder, der Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich tue seinen Willen, seine Aufträge. Ich nehme sie wahr, richte mich nach ihnen und lebe danach. So hat es Jesus selbst gesagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote zum Teil halten. Nein, halten. Die Frage ist wirklich, wer ist der Herr in deinem Leben? Jetzt würde ich gerne sagen, nehmt mich zum Vorbild. Ich weiß, wie es geht. Aber ich merke in meinem Leben, dass ich oftmals, sag mal, mein eigener Kopf ist mein größtes Problem. Ja, den kann ich ja nicht abschrauben, dann wäre es vielleicht das Problem gelöst. Dass ich in meinem Leben oftmals, sag mal, wenn der Herr mich an einen Punkt bringt, wo ich nicht mehr weiter kann, dann gehe ich zum Herrn und frage, Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Aber wie oft gebe ich in meinem Leben auch an Punkte, wo ich gar nicht frage, was der Herr möchte? Ja, sei das am Arbeitsplatz. Ich bin jetzt in der Gemeinde, ich mein Arbeitsplatz. Herr, was möchtest du? Wie gehe ich mit den Geschwister um? Was soll ich neu in der Gemeinde machen? Was soll man Altes behalten? Ja, da kommt oft in erster Linie, was denkt der Sven jetzt? Und wenn ich dann einen Bruder frage, der auch nicht fragt, da sind wir schon zwei, die blind sind, und dann haben wir noch ein größeres Problem. Ich sage, Gehorsam ist etwas, und ich hoffe auch, dass wir dieses Wort Gehorsam, ist ja oft so negativ behaftet. Es ist die größte Befreiung, wenn ich einem anvertrauen darf, der es zu 100% weiß. Ja, weil ich weiß es oftmals nicht. Und gerade in diesen Alltagsentscheidungen ist wichtig, dass wir gehorsam sind. Deswegen wollen wir das auch als Chance hier nehmen. In 4b heißt es ja, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist ein Lügner. So, Johannes ist ja radikal. Aber was Johannes hier meint, sieht man mehr im griechischen Urtext, er sagt, wer beständig seine Gebote nicht befolgt, das heißt, wer nur, sagen wir, sein eigenes Ding macht, der gar keine Merkmale hat von was will der Herr eigentlich von mir, der sollte sich wirklich fragen, ist bei mir alles in Ordnung? Und das sollten wir auch hier als Chance nehmen, zu sagen, Herr, so sieht's bei mir aus oder so nicht. Ja, auch hier, wie sieht's bei dir aus? Ja, du kannst dir sagen, sagst, ich bin gehorsam. Ich weiß genau, was die Bibel sagt. Das ist wunderbar. Ich kenne auch solche Geschwister, die sehr viel Bibelwissen haben, die mir auch sagen würden, gehorsam ist für mich, ich weiß, was hier steht und hier steht. Das sind meistens so Geschwister, die vor allem diese A- oder diese B- und C-Fragen sehr hoch halten. Das heißt, Fragen, die, sagen wir mal, Erkenntnisfragen sind, die jetzt nicht heilsentscheidend sind und die dann immer darauf pochen und sagen, hier müssen wir gehorsam sein und hier müssen wir gehorsam sein. Sag ich, toll, dass du so eine Bibelkenntnis hast. Aber was hat denn der Herr Jesus gesagt in Bezug auf Gebote? Was ist denn das größte Gebot? Du sollst deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, das heißt vollkommen ihm, hundertprozentig, und was? Und deinen Lieben wie dich selbst, der mir auch so ein Stück weit, sag mal, nahe kommt, so wie ich bin. Nee, er sagt auch die mir nicht so liegen. Und ich denke, das ist auch ein Schwerpunkt, vielleicht auch in deinem Leben, vielleicht auch in meinem Leben. Man kann viel gehorsam sein, aber das Gehorsam, der Jesus sagt, Gehorsam fängt dabei an, Gott und meinen Nächsten zu lieben. Wie gehe ich mit anderen um? Weißt du, die, wo immer sagen, oh, das musst du glauben und hier, das ist und hier, die haben oft sehr viele Defizite in der Liebe untereinander. Und ich denke, das kann man nicht miteinander ausspielen. Ja, auch da muss man den Herrn fragen, Herr, wie siehst du diese Dinge? Ich fand sie interessant. In Johannes 8, der Herr Jesus selbst gibt uns ja ein wunderbares Beispiel in Bezug auf Gehorsam, aber auch, sag mal, die Mitte zu finden. Ja, Johannes 8 ist ja dieses Beispiel, wo diese Ehebrecherin zu ihm geführt wird und sie sagen, hier, Gesetz sagt Steinigung, Kopf ab oder auf jeden Fall fertig jetzt. Und sie fragen den Herrn Jesus, ja, wie gehen wir jetzt hier um? Ja, das ist interessant, sie kommen ja zu Gott selbst, der das Gesetz geschrieben hat. Und was würden wir denn erwarten? Hier steht es geschrieben, so wird es gemacht, Punkt aus, fertig. Interessant fand ich habe mich nochmal damit beschäftigt, wie reagiert der Herr Jesus? Ja, der Herr Jesus fragt die Leute, sag mal, wer ohne euch, ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also man sieht hier Gehorsam, ja, er sagt dann zum Schluss nämlich dieser Frau, gehe, und sündige hinfort nicht mehr, macht keine 5 Grade sein lassen. Aber auf der anderen Seite reagiert er sehr barmherzig, sehr liebevoll. Und ich denke, das ist auch etwas, wo ich zumindest lernen möchte. Diesen Gehorsam ist nicht immer, sag mal, du musst beim nächsten Gelegenheit gleich mal reinschlagen. Ja? Sondern auch ein Stück weit, wie würde der Herr Jesus reagieren? Wir können unserer Beziehung zu Gott sicher sein, wenn unser Leben von dem Herzensverlangen bestimmt ist, Gottes Wille zu tun. Das heißt nicht perfekt zu sein, aber diese Ausrichtung, Herr, ich möchte das tun, was du möchtest, ja, mit Freude, weil es gut ist. Ja, ihr kennt sicherlich diese Fußballfans, die nur warten, bis Samstag ist. Ja, die warten, die sind ja dann auch unter der Woche, sind die beim Trainingsplatz dabei und haben so eine Vorfreude und wenn dann der Samstag kommt, die singen und jubeln und freuen sich für unseren Verein. Dasselbe sollten wir auch tun in Bezug auf Jesus. Ja, diesen freudigen Gehorsam zu sagen, ja, das bringt uns weiter. Seine Gebote zu halten bedeutet, den im NT zu findenden Lehren des Herrn Jesus zu gehorchen. Da möchte ich auch uns fragen, wie sieht es bei dir in Bezug aus auf Gehorsam? Oder die Bibel sagt auch diesen Prozess der Heiligung. Ist Heiligung für dich nur etwas für die Superfrommen? Neulich habe ich im Hauskreis war das, haben von Heiligen gesprochen, dann sagt sie, das sind doch aber nur die, die in der katholischen Kirche da an der Wand hängen. Sage ich, nein, der Jesus hat uns heilig gemacht. Ja, und der Prozess der Heiligung ist jetzt, dass wir, sag mal, Jesus ähnlicher werden. Und dazu sind eben die Gebote da, nicht damit ich mich jetzt, sondern der Heilige Geist wirkt es. Ja? Und dann kommt da auch was Positives dabei raus. Deswegen, wie sieht es in deinem Herzen ganz konkret aus? Wer reagiert da? Welche Kananäer, Jebusiter, Philister, die uns das Leben schwer machen? Der Jesus hat uns einen wunderbaren Maßstab gegeben anhand der Bergpredigt, wo ich gucken kann, was regiert in meinem Herzen. Ja. Feindesliebe zum Beispiel. Frag dich nochmal, da war ja schon der erste Punkt, wie sieht es aus in Geschwister untereinander? Feindesliebe oder draußen Leute, vielleicht dein Nachbar, der dich zur Weißglut bringt. Ja, Maschendrahtzaun, vielleicht kennt das noch jemand. Gibt es ja auch so Nachbarschaftsstreite. Feindesliebe. Der Herr Jesus sagt, du, wenn dich jemand angeht, ja, halt da auch mal die andere Wange da. Brauchst nicht immer gleich losschießen. Wenn du geschmäht wirst, dann schmähen nicht zurück. Wie sieht es aus? Das sind Gebote Gottes. Oder vielleicht machst du dir Sorgen heute Morgen. Oh, wie geht das alles weiter finanziell und die Weltentwicklung und. Was ist ein Gebot Gottes? Trachte zuerst nach deinem Wohlstand, nein, nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird der Herr euch zuführen. Das sind Gebote Gottes. Das sind Verheißungen. Wenn ich das umdrehe, dann bin ich nur einem gehorsam, mir selbst, dem Teufel, der sich ins Fäustle lacht, aber nicht Gott. Ja, wie sieht's aus mit einer Barmherzigkeit? Herr Jesus sagt, seid barmherzig miteinander. Das heißt nicht lau und lax sein, ja, aber trotzdem ein Stück weit, ja, das sei am Arbeitsplatz, das sei in der Gemeinde, das sei in der Familie, wo muss ich mich neu auf Gott ausrichten und hören. Das führt uns zum dritten und letzten Punkt, der ist auch kurz, aber der hat es in sich. Nämlich der erste Punkt war Sünde, zweiter Punkt war der Gehorsam und das dritte ist jetzt, wie gehst du um mit deinen Geschwistern? Ja, das haben wir jetzt auch schon ein Stück weit gestreift, aber hier lese ich nochmal Kapitel 2, Vers 9 bis 11. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer sein Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer sein Geschwister hasst, der lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Merkmal eines Wiedergeborenen ist, wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Und das sagt der Herr Jesus hier ganz klar, oder durch den Johannes, der Heilige Geist, das sagt hier, wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Ja, und jetzt wirst du sagen vielleicht, sind wir nicht alles Menschen? Wir sind ja auch nur Menschen. Ja, ich meine, der gerade neben mir sitzt, mit dem habe ich überhaupt keine Probleme, aber da gibt es diesen einen, der mir echt das Leben schwer macht. Gibt es sowas? Ja, ich denke schon, vielleicht nicht bei allen, aber ihr kennt vielleicht der eine oder andere sowas. Der Jesus sagt mal, an ihrer Liebe werden sie euch erkennen, und zwar untereinander. So, Und jetzt sagt mir nicht, dass das ein Automatismus ist, das einfach so kommt, nachdem ich wiedergeboren bin, jetzt habe ich euch alle lieb. Ich habe euch alle lieb. Das kann ich sagen von Herzen. Warum? Ich kenne euch nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, wie ihr tickt und ihr wisst nicht, wie ich tick. Ja, aber die Gnostiker haben gesagt, Bruderliebe, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, das Bekenntnis stimmt. Die Erkenntnis stimmt. Und das behaupten ja die Gnostiker, dass sie das höchste Licht der Erkenntnis und Weisheit besitzen. Dass sie in der Klarheit des vollendeten Wissens lebten. Das heißt, die wussten alles. Die hatten Erkenntnis, wunderbar. Aber ihr hartes, selbstgerechtes Aburteilen der anderen entlarvte das als bloße Behauptung. Sie verachten die anderen, die Nicht-Eingeweihten, das plumpe Volk, das Licht und Bruderhass nicht zusammengehen, ist eindeutig. Das heißt, da waren Menschen, die haben sehr theologisches Wissen gehabt, ganz große Köpfe gehabt, aber das Miteinander war sehr bescheiden. Und das sagt eben hier der Johannes, wenn du dein Bruder, jetzt sagt er auch wieder, beständig, wenn da immer was dagegen, du nur aneckst, wenn da keine Versöhnungsbereitschaft da ist, wenn du nur deinen Kopf durchbringen möchtest, dann kann es sein, dass in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Und dann bring das bitte schön in Ordnung. Ja, der Herr Jesus ist da und er sagt, er ist treu und gerecht, egal was es ist. Und das ist übrigens auch ein Heilsindiz. Ja, das ist wichtig. Wisst ihr, wenn jemand auch, sag mal, mit seiner Heilsgewissheit zu kämpfen hat, dann kann das der Teufel natürlich sein, der das dir madig macht. Aber ich sag mal, wenn Sünde in deinem Leben ist, dann kannst du doch nicht davon ausgehen, dass der Heilige Geist dir jetzt noch einen Frieden gibt, der allen Verstand übersteigt und du dann sagst, es ist alles in Ordnung. Ja? Von dem her, wie wir miteinander umgehen, ist wichtig. Ja, zum Schluss, wie gehen wir miteinander um? So viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das soll unsere Einstellung sein. Es gibt manche Menschen, mit denen kannst du keinen Frieden halten. Dann ist es aber trotzdem wichtig, dass wir, sagen wir, in einer Haltung sind, dass wir, und das ist, denke ich, eine gute Eigenschaft, füreinander auch beten oder für diese Person. Das ist schwierig. Ja? Aber ich denke, in unserem Herzen muss es frei sein. Da darf nichts, keine bittere Wurzel reingehen. Und deswegen darf ich hier auch, wenn ich hier Probleme habe, zum Herrn Jesus sagen, Herr, ich habe da ein echtes Problem mit diesem Geschwister oder mit diesem Menschen. Ja, bitte hilf mir dabei. Das heißt, ich muss aber auch eine Entscheidung treffen und zu sagen, Herr, ich möchte diese Dinge bereinigen. So viel an mir liegt, bringe ich die Dinge in Ordnung. Manchmal ist es so, dass ich einen Geschwister ansprechen muss, das kostet Mut, das ist nicht immer schön, aber auch das ist, dass man das aus der Welt bringt. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man jemand anders mitnehmen muss. Wie auch immer, wichtig ist, nichts selbst im Herzen anhäufen. Und auch hier sage ich, ich weiß, dass es manchmal schneller geht, als man gucken kann, wenn du langsam kein heiliger Zorn, nicht einen Zorn kriegst. Also, wir haben drei Punkte uns angeschaut. Was waren die Merkmale? Bezug mit der Sünde, Bezug Gehorsam und das Miteinander. Wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, ich bin total freudig, das war eigentlich eine verschwendete Zeit, ich habe hier keine Probleme damit, weder mit der Sünde noch mit dem Zwischenmenschlichen und, dann muss ich sagen, preis den Herrn, dass du trotzdem durchgehalten hast. Gib mir deine E-Mail und ich möchte von dir lernen, wie du damit umgehst. Aber wenn der eine jetzt hier sitzt und der andere in dem ersten Punkt, ja, zweiter Punkt vielleicht auch, oder vielleicht sogar in alle drei, ich bin echt traurig, ich sehe jetzt erstmal, was in mir drin ist, dann ist es trotzdem kein Grund zu verzagen. Denn dafür ist der Herr Jesus Christus gestorben, für unser böses Herz, für unsere Unvollkommenheit, für die Dinge, wo wir immer wieder zu kurz kommen. Und es hat nur eine Hoffnung, einen Helden in der Geschichte, und das ist der Herr Jesus. Und zu dem dürfen wir heute auch nach dieser Predigt kommen und sagen, Herr, so sieht's aus, hilf du mir in irgendeinem Punkt, den du mir groß gemacht hast, mit deiner Hilfe möchte ich das in Ordnung bringen. In meinem Herzen und vielleicht auch praktisch, das weiß nur der Heilige Geist und du. Ja. Mit der Hoffnung möchte ich uns entlassen. Johannes sagt, wir sollen Freude haben. Ja, sollen wir Freude haben, dass wir so einen großen Herrn haben, der uns auf diese Dinge hinweist. Ja, möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir können einfach nur danken, dass du uns Menschen ja dieses ja, diese Blaupause einfach auch so darlegst, damit wir uns ein Stück weit orientieren. Ja, wie steht's um unsere Herzen, auch die wir wiedergeboren sind. Herr, wir danken dir so, dass du alles gereinigt hast, dass wir neue Menschen sind. Und jetzt ist ja unser großes Anliegen, dass wir auch ja, lernen, so zu leben, wie es normal ist, wie du es uns vorgelebt hast. Und wir kommen immer wieder an unsere Grenze, menschlich gesehen. Und dafür danken wir dir, Herr, dass du alles getan hast und uns auch die Kraft gibst durch den Heiligen Geist, ja, anders zu reagieren, Herr. Ich sehe es in meinem eigenen Leben. Ich habe mir heute gedacht, ich brauche nicht nur Krücken, ich bin eine Krücke in diesen Dingen. Aber ich danke dir, dass du, Herr, ein großer Gott bist, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Hab Dank dafür. Amen.